Hallo und guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute an Palmsonntag. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich einmal ein YouTube-Star werde. Aber es ist wie mit so vielen Sachen, die wir bis vor 4 Wochen noch nicht für möglich gehalten haben. Wie zum Beispiel Homeschooling in Deutschland, leere Regale oder Mundschutz im Supermarkt und unser Gottesdienst in Winterbach im Fernsehen. Ich möchte uns vorlesen, was damals an Palmsonntag passiert ist. Und da wir den ersten Sonntag im Monat haben und die Kinder am Anfang mit bei uns oben dabei sind, habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich lese die Geschichte, die von an Palmsonntag passiert ist, aus Johannes 12, für die Verse 12 bis 16. Jesus zieht in Jerusalem ein. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem.
Also da unten seht ihr, wie Jesus mit seinen 12 Jüngern nach Jerusalem zieht und die feiern den mit Palmzweigen, die wedeln.
Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So wie es schon in den heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zionsstadt, sieh, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihm dementsprechend empfangen hatte.
Die Menschen sind zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Und jetzt haben sie gehört, dass Jesus kommen soll. Und jetzt sind sie ganz gespannt.
Ja, Jesus auf dem Esel. Jubel der Menschenmenge in Jerusalem. Palmzweige. Wir kennen die Geschichte gut und wissen, was folgt. Manchmal wünsche ich mir, wir würden das alles nicht so gut kennen. Von Palmsonntag bis Ostern. Können wir uns das überhaupt vorstellen, wie das wäre, das alles zum ersten Mal zu hören? Um wie viel mehr würden wir heute an Palmsonntag den Mut Jesu bewundern? Er reitet ganz offen nach Jerusalem hinein. Er fordert die Verhaftung geradezu heraus. Hätten wir uns nicht schon so an alles gewöhnt, wie sehr würde uns das schlimme Ende mit Folter und Tod am Kreuz erschrecken? Und um wie viel mehr würden wir uns über die Auferstehung an Ostern freuen? Ich bete noch mit uns. Danke, Herr Jesus, für den Gottesdienst. Danke für den Sonntag, den du uns schenkst. Danke, dass wir auch so Gemeinschaft haben können und so Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir uns jedes Jahr neu erinnern dürfen an Palmsonntag, Karfreitag und Ostern, was du für uns getan hast. Und lass es uns doch wirklich wieder ganz neu bewusst werden, dass du uns ewiges Leben schenkst durch deinen Tod am Kreuz. So segne doch jetzt den Gottesdienst und einfach die Gemeinschaft. Amen.
Euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Palmsonntag haben wir heute. Was verbindest du mit diesem Tag? Mit dem Palmsonntag? Vorfreude auf die Osterferien vielleicht? Vielleicht auch endlich mal Schluss mit den Dauerhausaufgaben, was die Lehrer gerade so in der letzten Zeit euch aufgebrummt haben? Ich vermute, die Eltern freuen sich da mindestens genauso viel drüber wie die Schüler. Irgendwie können wir aber alle mit diesem Tag nicht so richtig viel anfangen. Bestimmt auch aus dem Grund, den Christian eben genannt hat, Wir kennen das doch alles schon. Und vor allen Dingen kennen wir das spannende Ende, das Finale. Karfreitag, das macht mich nachdenklich, das macht betroffen. Ostern, das kann ich feiern. Aber Palmsonntag, der ist doch fast bedeutungslos gegen die anderen Feiertage der Passionszeit. Wir haben gerade gehört, wie der Apostel Johannes damals den Tag zusammengefasst hat. Die Leute sind begeistert von Jesus. Endlich zeigt er seine wahre Größe. Endlich zeigt er offen, dass er das Sagen hat. Aber es war ein Strohfeuer. Jesus enttäuschte ganz schnell die Erwartungen der Leute. Viele dachten nur wenige Tage später schon, dass sie da wohl aufs falsche Pferd gesetzt haben oder besser gesagt auf den Esel. Es dauerte auch nicht lange, da war die anfängliche Begeisterung beim Volk in den Ruf "Kreuzigt ihn" umgeschlagen. Dornen statt Palmen. Mit dem Palmsonntag sind deswegen auch sehr gemischte Gefühle verbunden. Irgendwie war von der Stimmung her genau alles andersrum als heute. Der Einzug nach Jerusalem, das war eine Riesenshow. Der brachte viele begeisterte Anhänger aus dem Land mit nach Jerusalem, darunter auch treue Nachfolger. Aus der Stadt kommt ihm eine jubelnde Menschenmenge entgegen. Alle sind praktisch aus dem Häuschen. Und dann der schnelle Absturz. Jesus macht sich unbeliebt. Er versaut den Händlern das Geschäft, wahrscheinlich schon am nächsten Tag. Und es geht weiter bergab. Fieser Verrat durch einen seiner Jünger, eifersüchtige Priester, die ihn hassen, Verleugnung durch Petrus und die sonst so loyalen Jünger machen sich aus dem Staub. Dann kommt das unfaire Verhör, unerträglicher Spott und dann der Tiefpunkt. Karfreitag, Jesu Tod am Kreuz, das war einfach nur grausig. Aber selbst die Auferstehung weckte die Begeisterung im Volk nicht mehr. Für uns ist das der Höhepunkt der Ostertage. Damals war es ganz genau andersrum. Am Anfang Begeisterung, am Ende wurde selbst die Freudenbotschaft der Frauen nicht mal von den Jüngern ernst genommen. Und viele Jerusalemer haben von der Auferstehung gar nichts mitgekriegt. Jesus war großartig in die Stadt eingeritten, aber nur wenige Tage später war er für die meisten endgültig gelaufen, erledigt, gescheitert. Nichts war es mit dem großen Messias, der die Römer rauswirft. Stattdessen ein Schwächling, der sich nicht wehrt, der sich verspotten lässt. Und erst 50 Tage später, an Pfingsten, wird dieser Abwärtstrend umgekehrt. Aber zurück zum Palmsonntag. Was war damals eigentlich passiert? Alle Evangelienschreiber, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, berichten über diesen Tag. Wer will, der kann das kurz mal notieren und sich aufschreiben oder Lesezeichen in die Bibel legen. Wir finden die Berichte zum Einzug Jesu nach Jerusalem in Matthäus 21. In Markus 11, in Lukas 19 und schließlich auch in Johannes Kapitel 12. Ich nehme jetzt zusätzlich zu dem Bericht, den uns Christian vorgelesen hat, den Bericht von Markus als Grundlage und lese ihn nach der neuen Genfer Übersetzung mal vor. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier, und er setzte sich drauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Jeder der 4 Evangelisten erzählt dieselbe Geschichte. Aber jeder von ihnen nennt zusätzliche Details. Am besten ist es, wenn ihr das einfach mal durchlest, und zwar alle 4 Evangelien dieselbe Geschichte mal hintereinander. Ihr könnt das ja machen, nicht erst, wenn Netflix überlastet ist, vielleicht sogar jetzt gleich im Anschluss. Und dann streicht mal bei jedem Evangelisten das heraus, was die anderen nicht berichtet haben oder was sie in einer anderen Reihenfolge erzählen. Und dann wird die Sache so richtig interessant. Markus erwähnt zum Beispiel als einziger, dass Jesus nach seinem triumphalen Einzug in die Stadt schon abends spät wieder Jerusalem verlassen hat und zurück nach Bethanien ging. Das heißt, er übernachtete gar nicht in Jerusalem, sondern in Bethanien. Und so ging Jesus vermutlich jeden Tag vor dem Passafest von Bethanien in die Stadt und wieder zurück. Das bestätigt indirekt auch Matthäus. Der erwähnt mal, dass Jesus am darauffolgenden Morgen wieder zurück in die Stadt ging, genau in dieser Zeit. Es ist also so gewesen, dass Jesus nur ein einziges Mal so spektakulär in die Stadt eingeritten ist. Und dann war es auch schon aus mit dem Jubel. Das bedeutet aber trotzdem, dieser Ritt war ein ganz spezieller. Und diesen Ritt hat Jesus genau so gewollt und nicht anders. Jesus wollte mit diesem Tag ein Zeichen setzen. Aber welches? Ich denke, es war ein sehr unerwartetes Zeichen und ein missverstandenes Zeichen der Liebe Gottes. Die Begeisterung der Leute beim Einzug nach Jerusalem hing vor allem mit einem spektakulären Wunder zusammen, das vorher gelaufen ist. Wieder hat das mit dem Ort Bethanien zu tun. Johannes betont diesen Zusammenhang besonders in Kapitel 12, Vers 1 und 9 bis 11. In Bethanien hatte Jesus vorher Lazarus von den Toten auferweckt. Einen Mann, der schon am Verwesen war. Ein unfassbares Wunder. Und das war der eigentliche Auslöser für die totale Jesus-Begeisterung kurze Zeit später beim Einzug nach Jerusalem. Dass wir zur Erinnerung an den Ritt Jesu in die Stadt Palmsonntag genau eine Woche vor Ostern feiern, das hat auch einen Grund, den wir bei Johannes finden. Er nennt nämlich den genauen Zeitpunkt, als Jesus ankam. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien und einen Tag später ist er dann auf dem Esel in die Stadt geritten. Die unterschiedlichen Berichte über so ein Ereignis sind in der Bibel übrigens keine Panne. So zu berichten, das war damals üblich. Was ein Schreiber betonen wollte, das hat er zuerst erzählt oder auch besonders erwähnt. Keiner von ihnen hatte dabei den Anspruch, alles jetzt minutiös in der richtigen Reihenfolge oder ganz exakt und vollständig aufzuschreiben. Es ging um die wesentlichen Dinge, um die Schwerpunkte und um den jeweiligen spannenden Zusammenhang. Übrigens machst du das ja auch genauso selbst. Wenn was passiert ist, was dir besonders wichtig ist, dann willst du das unbedingt weitererzählen, aber du erzählst natürlich das Wichtigste zuerst. Stell dir mal vor, du spielst in Winterbach in der Fußballmannschaft und ihr habt einen ganz realistischen Gegner, ich sage mal Mainz 05. Winterbach spielt gegen Mainz 05 und das Unvorstellbare passiert. Ihr gewinnt völlig überraschend das Spiel. Wie erzählst du das jetzt deinen Freunden hinterher? Da fängst du doch nicht erst vom Training an, erzählst dann, wie du dich aufgewärmt hast, beschreibst noch ausführlich den Austausch des Wimpels, vielleicht noch die Rasenqualität und so weiter. Natürlich platzt du sofort mit dem Sensationellen raus: Wir haben das Spiel gewonnen. Und vielleicht erzählst du es dann auch noch anderen und dabei wirst du dann vielleicht das ein oder andere Detail noch zusätzlich benennen. Aber bestimmt nicht alles. Das gleiche Spiel, stell dir vor, du brichst dir bei diesem Spiel ein Bein und kannst nicht mehr laufen. Und dann erzählst du wahrscheinlich die ganze Sache ganz anders. Du wirst erst davon berichten, dass du dir ein Bein gebrochen hast, weil das in dem Moment für dich viel wichtiger ist. Und dann wirst du noch sagen, ja, und wir haben übrigens auch das Spiel gewonnen, ist ganz toll, aber jetzt habe ich echt ein Problem. Und so ist das auch bei den Berichten der Evangelisten. Was alle gemeinsam erzählen, das ist sicher insgesamt gesehen die Hauptsache. Und das war der triumphale Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem und in den Tempel. Was nur einer allein berichtet, ist deshalb aber weder falsch noch unwichtig. Und Gott wollte, dass uns alle Aspekte dieser Geschichte in der Bibel festgehalten werden. Wenn wir beim Lesen so ein bisschen unseren Grips anstrengen müssen bei diesen verschiedenen Texten, dann ist das doch super. Das ist wie beim Krimi. Ich finde, das Bibellesen der Evangelien ist wirklich so ein bisschen kriminalistische Arbeit. Da hat man ganz verschiedene Zeugenaussagen, die alle stimmen. Und jetzt muss ich herausfinden, wie alles zusammenpasst. Es beginnt mit dem größten Jahresfest der Juden, dem Passafest. Aus allen Regionen des Landes und sogar aus allen römischen Provinzen sind die Leute zusammengeströmt zu diesem Fest, um es in Jerusalem zu feiern. Und zwar als gemeinsame Erinnerung der Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Und da war schon jede Menge vorher los. Tage vorher strömten die Pilger in die Stadt, das ist übrigens heute noch so. Und kaum einer von den Leuten hat damals geahnt, dass Jesus ihnen bald noch eine viel wichtigere Rettung bringen wird, als die damalige Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei durch Gott. Es war jedenfalls ein besonderes Passafest, weil Jesus zusammen mit einer Menge demonstrativ in die Stadt eingeritten war. Viele kannten ihn ja inzwischen persönlich, noch mehr kannten ihn vom Hörensagen, wegen seiner legendären Predigten, aber natürlich vor allem wegen seiner spektakulären Wunderzeichen. Und jetzt könnte sich endgültig zeigen, ob er tatsächlich der lang ersehnte Messias ist. Es sah jetzt echt danach aus, als würde er nach Jerusalem kommen, um dort die Regierung zu übernehmen. Jesus war so Mitte 30 etwa vom Alter her, das beste Alter für diesen Job. Er hatte zuletzt in Bethanien gerade um die Ecke noch bewiesen, dass ihm nicht mal der Tod als Macht gewachsen war. Und deshalb glaubten jetzt richtig viele an ihn. So schreibt es Johannes in Kapitel 12, Vers 11. Und die Leute dachten ja nicht zu Unrecht, Jesus wird unser neuer König. Ein Politiker mit viel Rückhalt in der Bevölkerung, der jetzt sogar die Römer in Schwierigkeiten bringen könnte. Die Erwartungen der Leute waren diesbezüglich riesengroß. Und es ist sicher kein Zufall, wenn wir jetzt mal ins Lukas-Evangelium schauen, dass direkt vor der Einzugsgeschichte bei ihm noch das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden erzählt wird. Und da ging es nämlich auch um einen König, einen, der zurückkommt und Rechenschaft von seinen Leuten fordert. Manche Jünger, auch die vielen Jesus-Anhänger, die zusätzlich mit ihm in die Stadt zogen, mögen gedacht haben, jetzt setzt er auch die Schriftgelehrten und hohen Priester gleich mit ab, weil sie Jesus abgelehnt hatten. Wird er es ihnen jetzt als neuer König vielleicht mal so richtig zeigen? So gesehen passt auch dieses Gleichnis von diesem König, der Rechenschaft fordert, theologisch gesehen wie die Faust aufs Auge, passt genau zu den Ereignissen, auch die mit Palmsonntag beginnen. Verständlich, dass die Leute Jesus begeistert erwartet haben und auch entsprechend empfingen. Die Begeisterung war echt, sie war ja nichts Schlechtes, genau wie heute. Begeisterung für Jesus ist super, aber es reicht nicht, kurzfristig begeistert zu sein. Ich glaube, das ist die Frage, mit der uns der Palmsonntag herausfordert. Aus welchem Grund bin ich von Jesus begeistert? Und wie anhaltend ist diese Begeisterung? Damals gab es einen ersten leichten Dämpfer für die Begeisterung. Es war das Gefährt, was Jesus gewählt hatte. Er lässt einen Esel organisieren. Und das wirkt echt nicht so mächtig. Pilatus wäre wahrscheinlich nie im Leben auf die Idee gekommen, auf dem Esel in die Stadt zu reiten. Oder stellt euch das mal vor, heute würde Merkel mit dem Eicher vor dem Bundestag vorfahren. Aber Jesus organisiert den Esel ganz bewusst, weil er weiß, dass das ein wichtiges Messiaszeichen aus dem Alten Testament war. Ein Königszeichen der ganz besonderen Art. Johannes bemerkt das und zitiert deshalb den Propheten Sacharja: Tochter Zion, also Jerusalem, fürchte dich nicht, zum Beispiel vor den selbstgerechten Pharisäern und machtgierigen Römern. Fürchte dich nicht, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Der Esel war sozusagen das alternative Statussymbol der Könige Israels oder sollte es zumindest sein. Es gibt einen versteckten Hinweis im uralten Königsgesetz, das hatte Mose schon im Auftrag Gottes lange vor der Königszeit seinem Volk weitergegeben. Wir lesen in 5. Mose 17, Vers 16, Du König Israels sollst nicht mit großartigen Pferdegespannen angeben, übrigens auch nicht mit vielen Frauen, das hast du nicht nötig, weil Gottes Macht kein menschliches Geprotze nötig hat. So mal ganz frei wiedergegeben, was in diesem Gesetz steht. Und wenn deine Begeisterung vom großen Tamtam abhängt, wenn Kleider statt Inhalte Leute machen, dann kannst du das bei Jesus eigentlich vergessen. Oder wenn deine Begeisterung von der Menge der Leute abhängig ist, die mitmachen, die ordentlich Stimmung bringen, dann kannst du die Begeisterung auf Dauer vergessen. Und andererseits dürfen wir aber auch ganz entspannt sein, wenn wir von Jesus begeistert anderen erzählen. Wir müssen die nicht mit einer riesen Bühnenshow überzeugen. Wir müssen nicht alles, was Jesus gesagt hat, nochmal zusätzlich aufpeppen, damit sie von Jesus beeindruckt sind. Für diesen Eindruck, da bin ich sicher, sorgt Jesus selbst. Nur eben anders als gewöhnlich. Schlicht, aber trotzdem gewaltig. Es geht ins Herz, was Jesus sagt. Okay, Esel damals hin oder her. Die Leute wollten auf jeden Fall was Großartiges und sie inszenierten die übliche Show für Prominente. Also werden Zweige von den Bäumen gehauen und vor Jesus ausgebreitet. Hauptsächlich Palmzweige. Ein toller Anblick, stelle ich mir so vor, alles grün, ein grüner Teppich, kein roter. Johannes erwähnt diese Palmzweige besonders. Deshalb heißt das heute auch Palmsonntag. Es hätte auch Kleidersonntag heißen können, weil sie haben ja auch Klamotten vor Jesus ausgebreitet. Auch als Geste der Ehre haben sie die vor den Esel geworfen. Sie haben für Jesus den Teppich ausgerollt. Sie waren bereit, sie wollten signalisieren, wir empfangen unseren König. Eigentlich super. Wo genau hat sich das Ganze abgespielt? Auch das ist noch wichtig. Erst kam Jesus ja mal mit einer gewissen Menschenmenge von auswärts in Richtung Stadt gezogen. Mehrfach wird hier Bethphage und Bethanien erwähnt. Wahrscheinlich war Bethphage das kleine Dorf, wo der Esel angebunden war. Die Dörfer lagen östlich und nordöstlich von Jerusalem am Ölberg oder knapp dahinter. Wer schon mal da war, der weiß, dass das gar nicht so große Entfernungen sind. Nur wenige hundert Meter liegen dazwischen und es ist alles direkt am Tempelberg. Nur das dort ziemlich flache Kidron-Tal trennt den Ölberg dort vom Tempelberg. Und nur von dieser Seite aus war das Stadttor gleichzeitig auch der Zugang zum Tempel. Das sieht man heute noch. Es ist ziemlich sicher, dass Jesus bewusst diesen östlichen Zugang zum Tempel gewählt hat, in die Stadt durch den Tempel, weil er erstens von dort kam, aber auch, ich gehe mal davon aus, es gibt einen Hinweis in den Propheten, dass Gottes Herrlichkeit durch dieses Tor in den Tempel einzieht und dass ihm das auch bewusst war. Er verkörpert Gottes Herrlichkeit in diesem Moment. Dieses Osttor, das war damals noch offen für Besucher des Tempels und der Stadt. Es wird auch das Goldene Tor genannt. Im 16. Jahrhundert wurde es zu Verteidigungszwecken vom muslimischen Herrscher Suleiman dem Prächtigen zugemauert. Bis heute sieht man dieses zugemauerte Doppeltor unter dem islamischen Felsendom mit der berühmten Goldkuppel. Vielleicht hatte Suleiman auch davon gehört, dass einmal Israels Messias durch dieses Tor einziehen sollte. Orthodoxe Juden warten noch heute darauf. Nur kommen alle viel zu spät, weil Jesus, der Messias und Retter der Welt, längst durch dieses Tor zu seinem Volk gekommen ist, auf einem Esel. Die meisten haben die wirkliche Bedeutung damals nicht erkannt. Sie jubeln anfangs noch ganz richtig. Hosianna, das ist ein Lobpreis, der mit der Bitte um Gottes Hilfe kombiniert ist. Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Oh, wäre dieser Lobpreis doch bloß von Dauer gewesen. Hätten die Leute doch gemerkt und gesehen, dass es einen viel größeren göttlichen Zusammenhang gibt, dass ihr Messias ihre Erwartungen auf eine ganz andere Art erfüllen wird, auf eine viel bessere Art und Weise, als sie sich das vorgestellt hatten. Und vor allem hätten sie bloß erkannt, dass das Reich Gottes anbricht, eins, das nicht von dieser Welt ist. Ein Reich einer anderen Art, äußerlich unsichtbar, aber viel, viel mächtiger. Und vor allem, es dauert bis heute an, es wird in Ewigkeit nicht mehr aufhören. Und das sollte die Botschaft Jesu am Palmsonntag sein. Siehe, hier komme ich. Hier bin ich, euer König, euer Retter. Ich komme, um euch vor euren Sünden zu befreien und nicht, um euch vor den Römern zu retten. Und ich bin sogar bereit dafür, mein Leben am Kreuz hinzugeben. Ich werde das endgültige Opfer bringen, das euch gerecht macht. Ein Opfer, das ihr im Tempel niemals bringen könnt. Ich will euch den Weg zu Gottes Reich nicht bloß zeigen, ich will ihn euch ebnen. Ich bin selbst dieser Weg. Ich glaube, dass Jesus bei diesem Ritt in die Stadt innerlich sehr aufgewühlt war, weil er genau wusste, dass diese Begeisterung nur vorläufig war. Er wusste, was kommen würde. Er wusste, dass er von seinem eigenen Volk missverstanden wurde, bald nicht mehr ernst genommen und schließlich wurde er bis aufs Blut abgelehnt. Und deswegen ist in dem Zusammenhang nochmal wichtig, was Lukas als einziger als Begebenheit auf dem Weg Jesu in die Stadt festhält. Jesus hat plötzlich mitten in diesem Jubelzug einen Aussetzer, könnte man sagen. Er hält an, er bleibt stehen, wahrscheinlich mit seinem Esel, und weint. Er weint nicht vor Freude über die Ehre, die man ihm erweist, er weint über Jerusalem und seine Bewohner, über ihr Herz, das ihn nicht sucht, sondern die Erfüllung ihrer eigenen politischen Erwartungen. Und was Jesus dann sagt, ist eine erschütternde Zukunftsvorhersage, die leider sehr wörtlich in Erfüllung geht, schon knapp 40 Jahre später. Jesus, als er sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte über sie und sagte, Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Deshalb erzeugt Palmsonntag gemischte Fühle. Palmsonntag soll uns aber aufwühlen, soll uns mahnen, diesen Herrn zu erkennen, der für uns in die Welt gekommen ist. Und jetzt kann ich diese Geschichte durch die Evangelien aufgeklärt besser einordnen. Jesus will, dass ich von ihm begeistert bin, aber nicht, weil er ein kurz aufleuchtender Superstar ist. Auch nicht nur, weil die große Menge von ihm begeistert ist. Jesus will, dass ich begreifen, wie sehr er mich liebt. Dass ich das begreife. Wie anhaltend und geduldig er sich um uns Sturköpfe bemüht. Wir sollen begreifen, er allein bringt uns den ersehnten Frieden, den Frieden mit Gott, genauso wie Jesus das angekündigt hat. Jesus will, dass unsere oberflächliche Begeisterung zu einer tiefen inneren Überzeugung wird, die auch dann noch anhält, wenn es richtig hart kommt. Wenn wir alleine sind, dann können wir keine Begeisterungsstürme mehr bei anderen erwarten, sondern müssen bereit sein, so wie Jesus, sogar Verfolgung und Spott auszuhalten. Aber dabei ist sicher, dass Jesus der Sieger bleibt, dass wir da in dieser Situation nicht alleine sind. Seine Macht ist unabhängig von Äußerlichkeiten. Abgehauene Palmzweige, die werden schnell zu Biomüll. Aber wer Jesus liebt und ihm durch dick und dünn folgt, der wird am Ende nicht enttäuscht. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt, er ist selbst auferstanden. Er hat die Versprechen Gottes aus dem Alten Testament erfüllt und er wird auch die Verheißungen des Neuen Testaments erfüllen. Der Tod, von dem wir bedroht sind, mit dem uns auch die Mächtigen dieser Welt Angst machen wollen, ist von ihm besiegt. Er hat seine Mission als göttlicher Retter und Messias erfüllt. Das ist sein Triumph. Und um uns das zu zeigen, braucht er nicht mal einen Esel und er braucht auch keine Palmzweige. Amen. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du deine Macht bewiesen hast, dass du aus Liebe zu uns diesen Weg gegangen bist und dass das, was du erreicht hast, viel mächtiger war als bloß politische Macht. Du hast den Tod besiegt, du hast uns die Sünde genommen und Versöhnung mit dem Vater ermöglicht. Darin liegt dein Triumph. Wir ehren dich und danken dir dafür. Amen. Ich möchte noch den Segen sprechen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag.